Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Markus.
Mein Name ist Matthias.
Matthias, und in der heutigen Folge haben wir uns ein Thema rausgesucht. Wir haben es genannt Dilemmata von Führung. Und ich glaube, wir können aber schon mal spoilern und sagen, das ist eigentlich allgemeingültig. Bei Führung tritt es vielleicht besonders zutage. Matthias, wir haben ja ein schönes Ritual in unseren, oder mehrere Rituale in unserem Podcast. Und unser Einstiegsritual heißt ja, warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Also, du hast es ja schon angedeutet, ein Dilemma ist etwas, was jeder Mensch kennt, wenn man sich zwischen zwei Seiten nicht entscheiden kann, wenn der berühmte Esel sich nicht zwischen zwei Heuhaufen entscheiden kann und dann verhungert dazwischen. Also ein Dilemma ist etwas, wo ich es schwer habe, mich zu entscheiden, weil beide Seiten was für sich haben. Das ist ein Dilemma, und Führungskräfte, die ja professionelle Entscheider sind, haben eigentlich dauernd damit zu kämpfen. Das lohnt sich, wenn man dazu hört. Man kriegt vielleicht einige Ideen dazu dann.
Mhm. Wir haben ja in unserem Vorgespräch auch intensiv darüber gesprochen, wo haben wir es denn selber erlebt. Und wir werden ja heute auch auf ein paar Fallbeispiele von uns eingehen oder die wir beobachtet haben. Ich finde auch nochmal den Blick ins Systemische ganz hilfreich. Da fällt mir der Satz ein, was ist denn eigentlich Führung oder Führung und Dilemma? Wie passt es zusammen? Und da hat mal ein kluger Mensch gesagt, Führung heißt das Unentscheidbare entscheiden. Und das finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Du hast es gerade am Anfang den Esel benutzt mit den beiden Heuhaufen. Gibt es denn weitere hilfreiche vielleicht Bilder, die man nochmal zu dieser Dilemmasituation bringen könnte? Ich hatte mal in meiner Konzernzeit auch kann ich mich noch an eine Folie erinnern, die wir da gemacht haben für so ein Führungsbuch, wie wir das genannt haben. Und da haben wir das so benannt, da sitzt eine Person, in dem Fall halt die Führungskraft, zwischen den Stühlen, also buchstäblich zwischen den Stühlen. Und das waren in dem Fall halt vier Stühle. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum. Aber ist es das, sich wie zwischen allen Stühlen finden?
Also auf jeden Fall, ich glaube, im Management fühlt man sich oft zwischen Stühlen vor oder in einer Sandwich-Position zwischen oben und unten oder zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, die alle unterschiedliche Interessen haben. Und insofern, Führung, würde ich dich ergänzen, braucht es, um Unsicherheit und Ambiguität, also Vieldeutigkeit, zu managen und darin zu entscheiden. Das ist auch das, finde ich, bewundernswerte an Führung, oft mit unzureichenden Informationen sich trotzdem entscheiden zu können. Und ein Dilemma ist oft, wenn ich in meiner beruflichen Rolle etwas tun soll, was meiner eigenen Werteorientierung widerspricht. Oder wenn ich unvereinbare Organisationslogiken habe. Zum Beispiel, du wirst später etwas davon bringen, Linie versus Projektorganisation. Mhm. Das sind häufig Dilemmata. Und ich soll langfristig denken, aber auch kurzfristig einen Gewinn ermöglichen. Ich soll dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen und gleichzeitig aber darauf achten, dass sie auch viel leisten. Das sind alles solche Dilemmata, die da entstehen. Und du hast ja schon etwas gesagt, dass wir oft systemisch und psychodynamisch auf Dinge schauen. Was findest du an einem Dilemma aus der systemischen Perspektive, was da interessant ist?
Aus der systemischen Perspektive würde ich sagen, es geht darum, aus dem Dilemma rauszukommen, also zusätzliche Positionen zu entwickeln. Es gibt ja das schöne Beispiel, ich glaube, wir hatten das in unserem Vorgespräch mal nochmal überlegt, aus der Vergangenheit, aus der weit hergeholten Vergangenheit, aus der indischen Rechtsprechung. Da gibt es ja dieses Modell der Richter damals, wenn ich mich recht erinnere, des Tetralemmas, wo es eigentlich um nichts anderes geht, weil der Richter müsste ja entscheiden, gebe ich der einen Partei recht oder gebe ich der anderen Partei recht. Und die haben damals dieses Tetralemma eingeführt, um zu überlegen immer, das eine ist weiß, das andere ist schwarz, dann gibt es eine Mischung aus beiden Farben, also beides oder keins von beiden, diese vier Positionen. Und die hatten damals interessanterweise eine fünfte Position noch auch mal mit eingeführt. Nicht dies, nicht das und auch nichts anderes. Also wie könnte man, oder im Grunde geht es, so muss ich es eigentlich formulieren, im Grunde geht es immer darum zu überlegen, wenn ich ein Dilemma erlebe, ich würde es vielleicht sogar noch sagen, einen inneren Konflikt erlebe und mir eine Entscheidung schwerfällt, muss ich versuchen, den Lösungsraum oder den Raum der Optionen aufzuweiten. Und da helfen eben solche Sachen wie das, solche Modelle wie das Tetralemma.
Da fällt mir auch dazu das berühmte salomonische Urteil ein. Salomon, in der Geschichte, die Brecht dann sehr schön auch mal in einem seiner Stücke verwandt hat, geht es ja darum, dass er als Richter, der König Salomon aus dem Alten Testament, in Dilemmata entscheiden muss. Und ein besonderes Dilemma, das Brecht dann im kaukasischen Kreidekreis zitiert hat, ist, dass zwei Frauen kommen und streiten sich um ein Kind und sagen, das ist mein Kind, nein, das ist mein Kind. Und jede behauptet, es sei ihr Kind und jeder hat gute Gründe. Und Salomon ist ein Dilemma, weil wie soll er jetzt entscheiden? Jede Entscheidung wäre falsch, weil immer eine behaupten würde, ich bin doch die Mutter und du hast jetzt falsches Recht gesprochen. Und schließlich sagte, ich habe einen Vorschlag, hier ist mein Schwert, ich werde das Kind in zwei Teile teilen und dann wird jede von euch eine Hälfte kriegen, seid damit zufrieden. Und die eine überlegt und die andere jammert auf und sagt, das will ich auf keinen Fall, nimm du das Kind. Und Salomon sagt, du bist die wirkliche Mutter und gib dir das Kind. Das war das salomonische Urteil. Und ich glaube, das Interessante daran ist, wenn man das mit der Systemtheorie und dem berühmten Paul Watzlawick betrachten würde, würde man sagen, es war eine Lösung zweiter Ordnung. Die Lösung erster Ordnung wäre gewesen, einer von beiden hat recht, ich muss es rausfinden. Es ging nicht auf diese Art durch Befragen. Die Lösung zweiter Ordnung war, eine Krise ins System einzuführen, eine sehr systemische Intervention. Er induziert eine Krise, die einen emotionalen Druck und da entsteht etwas Neues. Die Situation konstituiert sich neu und plötzlich erlaubt es eine Lösung des Dilemmas.
Darf ich dich da an der Stelle noch was fragen oder vielleicht auch was ergänzen? Ich meine, wenn wir ja jetzt auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen haben, was ist, könnte der Unterschied oder die Ergänzung von klassischer, systemischer und psychodynamischer Beratung sein? Wir würden doch jetzt in der psychodynamischen Beratung wirklich auch davon sprechen, dass ich so ein Dilemma dann auch mal aushalten muss, um überhaupt in einen Modus zu kommen, welche Optionen gibt es denn noch, über die ich momentan sehe und die mich gerade versuchen zu überwältigen, ja, also im Sinne von, wie lange muss ich das halten? Wir haben ja auch den Begriff des Containments. Wie würdest du das sehen? Ist das ein adäquates Mittel, um da drauf zu schauen?
Es gibt ja in Organisationen die Flucht in die Lösung. Also es vorschnell durch eine rasche Entscheidung ein Dilemma zu lösen, um diesen inneren Konfliktdruck, diese Spannung wegzukriegen. Und in der Tat ist es wichtig, zunächst mal ein Dilemma auszuhalten, um es genauer auch zu erforschen. Und das wäre tatsächlich das Psychodynamische, damit welche Haltung gehe ich dran? Das wäre die Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz gegenüber dem Vieldeutigen und dem erstmal reflektieren, bevor ich entscheide. Ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel, wie man mit einem Dilemma nicht umgehen soll, hatten wir uns ja das ein oder andere Beispiel überlegt.
Also das erste Beispiel kennen bestimmt alle, die uns zuhören. Das ist ja dieses Thema Dieselskandal bei VW. Ich weiß gar nicht, wie es intern heißt, Dieselskandal. Nennen Sie es bestimmt nicht bei VW. Aber das war ja doch ein großer Einschnitt, der große Wellen geschlagen hat und wo man sieht, ein Dilemma, das wahrscheinlich unterschätzt oder nicht gesehen oder vielleicht nicht so gut entschieden wurde, was das für Folgen haben kann, selbst für so einen Weltkonzern wie VW.
Ja, das ist wirklich ein wunderbares Beispiel, weil es hat ein Dilemma auf den Punkt gebracht. Es gab ja damals vom Vorstand noch unter Winterkorn die Ansage für den amerikanischen Markt, für die dort kräftigen SUVs, müsse es einen neuen Dieselmotor geben, der besonders kräftig, PS-stark, besonders sparsam, besonders günstig, besonders umweltschonend ist, keine Zusatzstoffe braucht, sodass es für die Leute nicht teurer wird und besonders schnell produziert wird. Und als seine Ingenieure in der Entwicklungsabteilung ihm dann sagten, diese ganzen Punkte bilden ein Dilemma, weil man kann nicht alle diese Punkte gleichzeitig erfüllen, sagte er seine berühmte Ansage, geht nicht, gibt's nicht. Was ja einiges darüber sagt, welche Kultur damals herrschte. Das heißt, wie ihr das erledigt, ist euer Problem. Nur ihr müsst es erledigen. Und das hat natürlich eine ganze Kaskade von Fehlentscheidungen in Gang gebracht. Und das Typische oder das Besondere war ja, es war den Ingenieuren nach einer gewissen Zeit deutlich, dass diese Erwartungen nicht zu erfüllen waren. Geschwindigkeit, Sparsamkeit, günstig, stark und so weiter. Und sie kamen dann ja auf die Idee, wie sehr von vornherein Vorstände damit involviert waren. Nicht, sind jetzt ja immer noch die Gerichte dabei, aufzuklären. Aber sie kamen auf die Idee, die sogenannte Schummelsoftware einzuführen. Wobei interessanterweise ja müsste es eigentlich Betrugssoftware heißen. Allein das Begriff Schummelsoftware, ist, da ist ja schon die Verleugnung des krass Antisozialen, was drin liegt, enthalten. Und das, also die Schummelsoftware, die so wirkt, unsere Zuhörer werden es sich noch gut erinnern, dass im Normalbetrieb das Auto jede Menge Schadstoffe ausstieß und im Prüfbetrieb, weil das sozusagen durch die Sensoren entdeckt werden konnte, ein Sparmodus eingebaut wurde, der aber nicht auf lange Zeit möglich war. Und das Interessante war, dass ja die Beteiligten sich gewöhnten, das als die, eine normale Realität zu sehen. Das heißt, das Auto lief entweder in dem einen oder anderen Modus, aber die beiden Modi gibt es einfach. Das konstruierte sozusagen eine neue Realität und damit schien das Dilemma überwunden. Man hatte ja sozusagen einen Kniff gefunden, dass das Dilemma scheinbar nicht mehr ein quälte, aber es war eine kurzfristige Befreiung von Angst und von Druck, vor allen Dingen gegenüber den Vorständen. Aber es hat natürlich das Problem überhaupt nicht gelöst. Und die Verleugnung des nicht gelösten Problems ging ja sogar so weit, als das amerikanische Umweltministerium erste Warnungen, da stimmt doch irgendwas nicht raus, und VW auffordert, ihr müsst da was nachbessern. Nehmt noch mal, geht's noch mal eine Entwicklung, die nicht wahrgenommen wurde, sondern versucht wurde weiterhin die Chimäre, es wäre keine Schummelsoftware, aufrechtzuerhalten.
Aber Matthias, da ist doch etwas, was in großen Organisationen uns immer wieder mal begegnet, gerade wenn sie ganz groß werden oder wenn sie sehr erfolgreich sind. Es gibt ja im Griechischen so oder in der Mythologie diesen schönen Begriff der Hybris, des Gottgleichen. Ja? Also so eine Mischung aus, ich würde es jetzt mal so nennen, uns kann keiner was oder wir sind too big to fail, könnte man auch sagen. Aber gar nicht aus so einem, ich glaube, aus einem boshaften Ansatz raus, sondern weil man aus dieser Situation nicht mehr raus kann. Ja? Und dann entsteht doch so eine, wir sprechen ja viel über das Konzept der psychologischen Sicherheit, die wahrscheinlich in dem Fall dann fehlt. Also die haben doch sicher Angst gehabt und haben den Vorstand gewarnt und der hat das irgendwie abgebügelt, das ist jetzt unsere Vermutung, unsere Hypothese. Und dann gab es keine Gegenwehr mehr und dann hat man irgendwie rationalisiert, was da jetzt passieren soll, ja, um diese Angst auszuhalten.
Also das Interessante daran ist ja, es war von vornherein klar, dass es ein krimineller Vorgang war, aber es wurde alles eingesetzt, um das Kriminelle daran zu verleugnen. Das heißt also, die Bedeutung, die emotionale Wucht der Gefahr und des Tuns quasi wegzuerklären. Weil es waren ja Modi, die gewählt wurden. Und damit wurde das irgendwann zu einer gültigen Realität. Die Organisation glaubt also irgendwann ihre eigenen Lügen. Und Entscheider und Vorstandsetagen schützen sich, indem sie möglichst wenig davon wissen wollen. Das ist ja eine allgemein geübte Praxis, war ja auch in den Korruptionsskandalen Siemens und so weiter. Also man wusste es, aber man wollte es nicht wissen. Damit eine doppelte Realität, eine doppelte Buchführung geht. Und das ist in dem Fall ja ganz eklatant. Und weil du die Kultur der Angst, der Hybris angesprochen hast, das sozusagen Fatale daran ist ja die Angst vor eigenen Karrieredellen, die Angst vor den eigenen Vorgesetzten und Vorständen ist größer als die Angst vor dem Schaden, der für das Unternehmen, für einen selbst, aber auch für die Umwelt oder für die Gesellschaft angerichtet wird. Sagen, es ist ja, das Irre ist ja, dass der Vorteil, der durch diese Dieselmotoren erwirtschaftet werden soll, in keinem Verhältnis mehr stand dazu, dass viele Karrieren endeten, Vorstände schmählich davon gejagt wurden, dass ein enormer wirtschaftlicher und Imageschaden entstand und eine ganze Unternehmenskultur nicht mehr funktional war und bis heute ja in raschester Folge Vorstandsgenerationen wechseln, weil das Unternehmen immer noch nicht in Tritt gekommen ist.
Also es ist immer noch in so einem Such- und Findungsprozess, oder?
Es ist ähnlich wie damals der Skandal von Stern, als die falschen Hitler-Tagebücher publiziert wurden. Eine Organisation erholt sich kaum mehr davon, wenn sie einen solchen Glaubwürdigkeitsschlag bekommt. Aber jedenfalls, es ist sozusagen der fatal falsche Umgang mit der Angst. Es wird die falsche Angst ernst genommen. Die näherliegende, die unmittelbar für einen wirksam werdende und nicht die weiter entfernte, aber eigentlich wahrzunehmende. Was hat damit zu tun, dass wir Menschen die nächstliegende, unmittelbare Bedrohung immer eher aufgreifen als die langfristige? Wir kennen es an der ganzen Klimadiskussion, die leidet ja auch unter diesem Phänomen.
Aber vielleicht auch einen neurobiologischen Grund, ja. Weil wir ja, glaube ich, in unseren Anfängen drauf geprimed sein mussten, jetzt nicht gleich vom Säbelzahntiger überfallen zu werden. Und es ist besser, vor dem Angst zu haben, als wenn irgendwie in 6 Wochen, ich weiß nicht, ein anderes Lebensmittel ausgeht.
Jetzt haben wir ein Beispiel genommen, was viele unserer Hörer vermutlich kennen und was so eine Resonanz in ihnen erzeugt. Wir nehmen ja auch oft Beispiele aus unserer ganz eigenen Praxis. Und ich weiß, dass du ja in deinem Vorleben, bevor du M19-Berater wurdest, ja auch mal in einem großen Konzern tätig warst und da auch, glaube ich, um dein Bild aufzugreifen, zwischen verschiedenen Stühlen saßt. Fällt dir eine Situation ein, wo du selber am eigenen Leib ein solches Dilemma erlebt hast?
Mir fallen tatsächlich mehrere ein und ich würde gerne ein Beispiel nennen, den, glaube ich, viele Menschen in Organisationen ja erleben, der auch nicht wegzuwünschen ist oder den man nicht einfach wegwünschen kann. Ein klassisches Dilemma war tatsächlich für mich, dass ich für eine Einheit, die für Westeuropa verantwortlich war, in verschiedenen Konzernprojekten auf einer globalen Ebene da als Vertreter von dieser, damals hieß das Market Unit Westeuropa, hingeschickt wurde. Ob das dann eine globale Mitarbeiterbefragung war, ob das der Aufbau eines Change, also internen Change-Beratungsnetzwerkes war. Ich glaube, es ist da egal. Und ich hatte tatsächlich immer das Dilemma oder ich fühlte mich im Dilemma. Ich wurde mit bestimmten Aufträgen, Argumenten, Voraussetzungen, Wünschen in das Konzernprojekt geschickt. Und in dieser Projektarbeit habe ich dann mit den internationalen Kollegen meistens, haben wir die Aufgaben abgearbeitet, haben bestimmte Ergebnisse erzielt und alle im Projekt waren dann eigentlich damit zufrieden. Ja, da ging es ja auch um das Modulieren von Ansprüchen und Aushandeln, Vordenken, was ist ein guter Kompromiss etc. etc. Und es gab für mich und ich glaube auch für die Kolleginnen und Kollegen immer den gleichen Effekt. Wir kamen voller Zuversicht wieder in unsere Heimatorganisation zurück und haben vorgestellt, was jetzt Ergebnis dieses Projektes ist. Und es gibt ja diesen schönen Begriff vom Kill the Messenger, haben uns oft oder auch ich irgendwie ganz ungerecht behandelt gefühlt, weil wir nicht zu 100% die Vorstellungen der Market Unit durchsetzen konnten in dem Projekt. So, dann ging so ein bisschen Pendeldiplomatie los und wir haben dann versucht, da nachzubessern, oder ich in dem Fall, bin dann wieder zur nächsten Projektsitzung in die Konzernzentrale gekommen und wurde da jetzt nicht gekillt, aber nochmal gegrillt, so könnte man sagen, für die erneuerlichen Wünsche, die ich jetzt wieder aus dieser Market Unit mitbringe. Und das, finde ich, ist ein klassisches Beispiel, wie man ein Dilemma institutionalisieren kann. Also man ist sozusagen mit den, als Mensch, als Person mit diesen beiden Ansprüchen konfrontiert. Das eine oder das andere soll jeweils erfüllt werden und muss irgendwie als Spannungsträger aushalten, dass es einen Kompromiss geben muss. Und du hast ja vorher, glaube ich, einleitend auch von dem gesprochen, wie geht es den Personen, die dann in der Situation sind? Und in dem Fall fühlt man sich tatsächlich wie so ein Lasten- oder so ein Leidensträger. Und im Vorgespräch haben wir viel über den Leidensdruck gesprochen, der in so einer Dilemmasituation entsteht.
Ja, ich glaube, was du an dir beschrieben hast, du warst der Dilemmaträger. Mhm. Wir haben mal gesagt, es gibt in der Organisation Angstträger, die sozusagen die Angst der Organisation vor einer Bedrohung in sich verkörpern oder ausdrücken. Und du warst der Dilemmaträger. Das heißt, du hast das Dilemma tragen müssen, aushalten müssen, containen müssen. Und dadurch konnten sich andere von dem Dilemmadruck freimachen. Das heißt, sowohl die regionale Unit als auch die übergreifende Unit, Peripherie und Zentrale jeweils konnten ganz in ihrer Perspektive bleiben und sagen, wir wollen, dass unsere Ansprüche erfüllt werden, du tust es nicht ausreichen. Das heißt, sie mussten sich nicht der Last unterziehen, die Perspektive der anderen Seite mitzudenken. Mhm. Und eigentlich haben solche Dilemmasituationen ja immer die Notwendigkeit, die jeweils andere Seite mitzudenken. Und weil das aber wiederum psychische Anstrengung kostet und von der einfachen, ich will, dass das erreicht wird, Lösung abzulenken, wird einer zum Dilemmaträger, der das in sich tragen muss und damit natürlich in der Regel völlig überfordert ist. Übrigens, glaube ich, ist das ein Baustein, der auch zu Dingen wie Burnout oder ähnliches beiträgt, weil es eine chronische Belastung ist, keine akute. Und damit sind wir auch schon ein bisschen bei der Frage, was in aller Welt kann man tun, um Dilemmata, die so an einen delegiert werden, zu lösen. Und wenn solche Loyalitätskonflikte zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, die ja da herrschen, und ich glaube, es liegt letztlich darum, den Leidensdruck zurückzuvermitteln, dort, wo er eigentlich herkommt. Das heißt, der Dilemmaträger muss versuchen, diesen Seiten, denen er beide gerecht versucht zu werden, zusammenzubringen. Mhm. Die vermeiden ja oft auch an einem Tisch zu sitzen, sondern wollen sozusagen eingemauert in ihren jeweiligen Burgen bleiben. Also er muss sozusagen die beiden Heerscharen zusammenbringen und einen Dialog bringen. Weil er selber kann es nicht mehr durch hin und her laufen lösen. Mhm. Und dagegen sträubt sich natürlich das System. Hast du was Ähnliches da mal versucht, damals?
Mir fällt gerade ein bildliches Beispiel ein. Ich hatte damals in dieser Situation, ich weiß nicht mehr genau, welches dieser Projekte, dieser Konzernprojekt es war, aber ich hatte da auch in einem eigenen Coaching die Situation, dass ich aufmalen musste, weil ich konnte es gar nicht ausdrücken, was ich denke. Und das hast du gerade nochmal adressiert. Und ich habe damals, ich sehe es direkt vor mir auf dem Flipchart, ich habe zwei so Burgen aufgemalt, so solche Wehr- und Trutzburgen und jemand, der da immer hin und her reiten muss.
Ach, spannend, ja.
Und das waren riesige Burgen, ja. Und ich war so ein kleines, ja, Ding da mit auf diesem Pferd anscheinend, ja, und musste da ständig hin und her, und vor lauter hin und, ja, her war es mir schon ganz schwindelig.
Ja. Ja.
Und ich habe gerade überlegt, mit dem Wissen von heute und jetzt auch dem, was wir ja Containment nennen, wenn ich damals dieses Konzept zur Verfügung gehabt hätte, hätte mir das enorm geholfen, sagen zu können, okay, ich muss so eine Art stellvertretendes Containment für die Organisation leisten, weil die Organisation und die Beteiligten das in dem Moment nicht können. Und ich habe schon das Recht, moduliert diese Spannungszustände abzugeben und zu adressieren und Orte zu finden, wo man es B und verarbeiten kann, und hätte da vielleicht auch diesen Leidensdruck ein bisschen rausnehmen können. Und ich glaube in der Tat, weil du das vorhin angesprochen hast, ich habe ja so eine eigene Historie, dass ich aus dem Konzern dann eigentlich raus bin, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja? Mhm. Also ich musste sozusagen mehr Autonomie erleben und nicht mehr nur der Messenger sein, der da hin und her oszilliert. Ja. Ich glaube, dass mit der Zunahme der Komplexität in unserer Gesellschaft, im Wirtschaftssystem, nicht bloß der Kompliziertheit, der Anforderungen, die wir aus dem Kontext alle gerade erleben, das auch ein Teil ist, wie du gesagt hast, für so eine fast schon gesellschaftliche Ermüdung. Ja.
Ja.
Also wir haben in den Organisationen unglaublich viele so Symptomträger, die das Problem selber nicht lösen können.
Ja. Dein Bild, das du nochmal aufgegriffen hast mit den Burgen, hat mich jetzt vielleicht zum Abschluss dazu auch gebracht, wie man als Berater mit zu einer Lösung beitragen kann, wenn man diese Situation erkennt und ja als Berater oft die Möglichkeit hat, mit den unterschiedlichen Stakeholdern auch zu sprechen. Und ich dachte gerade, dass die Germanen früher den berühmten Tingplatz hatten. Der Tingplatz war ja eine Arena, in der sich verfeindete miteinander Stämme oder Clans treffen konnten, um auszuhandeln, wie sie mit einer Situation umgehen wollen. Und ich dachte gerade, als Berater würde man Delegationen aus beiden Burgen in eine Arena, den Tingplatz zwischen beiden Burgen, ein neutrales Gelände einladen und dort quasi am runden Tisch oder in dieser Arena aushandeln, wie die verschiedenen Interessen des Dilemmas so zusammengebracht werden können, dass sich eine für alle tragbare Lösung ergibt. Ich fand übrigens zum Abschluss sehr elegant, gestern war ja gerade Beschluss für die Ukraine, Aufnahme eines Prozesses mit der Ukraine und der EU. Und es war ja lange blockiert, es war ein Dilemma, weil Orbán dem nicht zustimmen wollte aus seinen Verpflichtungen zu Putin. Und dann hat unser vielgescholtener Kanzler Scholz aber eine sehr kluge Idee gehabt. Er hat mit Orbán verabredet, dass er zum Kaffeetrinken geht und nicht mitstimmt. Und in dem Moment konnten einstimmig abgestimmt werden, dass die Ukraine-Gespräche begonnen werden sollen. Also auch das war in einem Thingplatz der Arena von Brüssel eine elegante Lösung, ein Dilemma zu lösen, das dann für alle ein zunächst mal befriedigendes Ergebnis brachte.
Das finde ich wunderbar. Und es ist jetzt, ich hatte nämlich auch überlegt, als ich das in den Nachrichten gehört habe, ist das jetzt auch so was wie eine Schummelsoftware. Aber ich finde, es ist es nicht, weil es entspricht tatsächlich den Regularien, habe ich gelernt.
Ja. Markus, wenn wir jetzt zum Ende kommen, nach dieser eleganten Brüssel-Lösung, wo du ja auch gerade gefragt hast, ob das nicht vielleicht auch eine Schummelsoftware sein könnte. Wir werden es rauskriegen im Laufe der Zeit. Was würdest du zusammenfassend sagen, sind die drei wichtigen Punkte zum Umgang mit einem Dilemma?
Ich glaube tatsächlich, die Kompetenz im Umgang mit einem Dilemma ist, das Dilemma erkennen. Das ist gar nicht so leicht immer. Ja? Also sich die Zeit nehmen, die Situation zu beobachten. Das Zweite ist, die eigene Emotionalität zu nutzen und auch zu erkennen, wo die da jetzt gerade hingehört. Also in dem Fall, da wird jetzt was mit mir ein Spiel betrieben, das nicht originär von mir kommt, sondern ich bin der Messenger, ja, in unserem Beispiel. Und das Dritte ist, glaube ich, sich bewusst sein oder ganz bewusst auf so einen Aushandlungs- und Pendelmodus einzulassen, indem man eben zwischen diesen beiden Polen hin und her geht und dann bei diesem hin und her changieren, auch überlegt, gibt es vielleicht einen dritten Pol, einen vierten Pol, den ich noch gar nicht erkannt habe. So wäre für mich das Fazit.
Hättest du noch ein Symbol, ein Bild, was man für das, was wir zum Ausdruck gebracht haben, nehmen könnte?
Ich würde gerne bei dem Bild von vorher bleiben, das mir schon spontan eingefallen ist. Diese zwei Burgen, die werden in meiner Vorstellung gerade immer größer und mächtiger und mit so Wimpeln, die im Wind flattern. Und dieser kleinen Person auf dem Pferd, auch ohne Ritterrüstung, die da immer hin und her reiten muss und schon ganz erschöpft ist. Das ist eigentlich mein Bild.
Und vielleicht zur Lösung tatsächlich der Platz dazwischen, der neutrale Thingplatz, wo man sich trifft und miteinander in den Dialog geht. Und das Dilemma von allen Seiten her zu beleuchten.
Ja,
wunderbar. Danke, Markus.
Danke auch, Matthias.